Das muss ja nicht nur sein, dass du dir Sachen für die Agenturen ausdenkst. Sag mal, jede 20. Idee denkst du dir mal für dich selbst aus.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Werbetexter, der heute erfolgreicher Konditor ist. Queraussteiger Oliver Kurz.
Also warum hängt man einen gut bezahlten Texterjob an den Nagel, um ausgerechnet Makaron zu backen?
Scheiße. Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil man erstmal gar nicht so richtig weiß, auf was man sich einlässt.
Aber das, ja, das hilft. Das kenne ich.
Das hilft immer. Das ist, sagen eigentlich alle, die auch, sagen wir mal, branchenfremd in eine Branche irgendwie eintauchen, wo sie sich dann auch so, wo die dann so reinwachsen. Ich glaube, das ist meistens auch echt eine ganz gute Voraussetzung, wenn man noch nicht zu viel weiß, was einem erwartet. So. Und das, genau, das war bei mir, das, bei uns war das genauso. Aber ich muss sagen, ich habe auch immer noch lange gehadert mit, weil mir hat das Texten auch gut gefallen. So. Ich fand den Job, gerade so als freier Texter, fand ich den Job eigentlich richtig gut. Mir hat richtig gut gefallen. Ich muss mal so sagen, es hat mir gerade schon richtig gut gefallen, als wir dann das mit dem Makrönchen angefangen haben. So ungefähr, das war auch die Ausgangslage.
Das ist Sibylle schuld.
Sibylle ist hier, muss man dazu sagen. Sie tut so, als wäre sie nicht hier.
Aber es hat uns natürlich immer... Es hat uns immer schon irgendwie gereizt, auch mal ja, eine Idee so zu verfolgen und im richtigen Leben dann, ich sage jetzt mal im richtigen Leben, auch wirklich umzusetzen. Und so, ich habe es immer so nach dem Motto Real Life Case irgendwie genannt, weil man denkt sich ja in der Werbung wahnsinnig viele Cases aus und wahnsinnig viele Ideen, die so in einer halbrealen Welt irgendwo erstmal sind aus.
Ja, und vor allem sind die dann auch ganz schnell wieder weg, ne?
Genau. Da ist eine Idee, ist erstmal so eine kleine Blase, die kriegt dann vielleicht mal irgendwie, wenn sie von ein paar Leuten als gut befunden wurde, vielleicht so eine, ja, bisschen dickere Haut, aber sie ist im Grunde genommen, bleibt sie eine ziemlich lange Blase, bis mal sowas auf die Straße kommt. Und bei unserer Idee so an sich hatten wir halt wirklich auch ja, so ein bisschen die Neugierde und die Lust dazu, dass selber mal auszuprobieren. Und es ist dann so peu à peu gewachsen. Also wir hätten uns auch nicht erträumt, dass das mal so wird, tatsächlich. Also klar, erträumt man sich's, aber man ist jetzt tatsächlich jeden Tag immer mal wieder, muss man sich ein bisschen kneifen, weil man denkt so, wenn man vorhin anfängt zurückzudenken, wie das alles angefangen hat und wie es jetzt geworden ist. Also,
ja, aber das ist schon schön. Also wir haben ja jetzt beide, also mal so relativ vorne, du kannst ja noch mal zu dir sagen, hast du eigentlich vor der School of Ideas, wo wir uns kennengelernt haben, eigentlich, was hast du da eigentlich gemacht?
Ich habe eigentlich nur in der Schweiz ja, sowas Gymnasium gemacht, habe dann eigentlich nur, weil ich ein bisschen Geld gebraucht habe, bin ich so in die Media-Branche reingerutscht und habe dann da relativ schnell Geld verdienen können, habe also Media-Blöcke für Werbespots eingebucht.
Ach echt?
Im Keller von Ogilvy. Das war auch so eine Media-Agentur, die zu Ogilvy gehört hatte, damals in Zürich. Ja, habe mich dann in der Mittagspause aber immer mit den echten Kreativen getroffen und war dann eigentlich immer so ein bisschen neidisch auf die sich die oben die Spots ausdenken konnte, und ich unten habe ja nur die geguckt, passt es wo rein, und ich habe eigentlich immer nur die Slots dafür eingebucht. Hatte viel mit Excel-Tabelle zu tun, ehrlich gesagt war das so
lustig,
mein Learning für Excel-Tabellen.
Haben wir genau das Gleiche, weil ich war ja auch Kaufmann und hing dann über der Jahresbilanz, und im Nebenbüro war der Texter mit den Füßen auf dem Tisch und hat Metal gehört und kam dann irgendwie abends mit drei witzigen Headlines raus. Und das, wo ich dann auch sagte, echt jetzt? Das ist dein Job? So, den will ich auch.
Ja, ich fand die Kreativen oben, von oben immer super. Also die haben mir alle irgendwie ja, schon imponiert. Ich habe mich danach versucht, mehrmals irgendwie ein paar Stockwerke höher so hoch zu schummeln. Habe dann auch angefangen, Ideen auszudenken. Da gab es einen Junior-Wettbewerb irgendwie. Dann habe ich da mit dem einen Junior aus der Grafik, haben wir uns da Sachen ausgedacht. Und so hat es dann eigentlich angefangen. Und der eine CD da oben hat uns dann auch, mich auch ein bisschen ermutigt, diesen Weg dann irgendwie zu gehen.
Zur Text, also genau. Zu School of Ideas, die hieß mal Texterschmiede, muss ich immer dazu sagen, sonst.
Genau, also
sehr, sehr verwirrend.
Man muss dazu sagen, in der Schweiz war der Weg so in der Werbeagentur nicht ganz so einfach, weil diese Art von Praktikas zu machen ist da nicht ganz so üblich. Also ich glaube, die haben nicht so viele Praktikanten, sondern die haben gleich schon richtigere Angestellte, dafür hat nicht so viele davon. Also dieser Unterbau in Werbeagenturen, den man so kennt, der ziemlich groß ist mit den Praktikanten, der ist in Deutschland größer. Und dann habe ich mich wirklich auch bei vielen Agenturen beworben erstmal und habe dann aber ein Praktikum bekommen in Stuttgart als erstes Textstudium. Ja. Und dann habe ich aber dann auch gedacht, ich muss noch irgendwann mal in die richtigen Agenturen. Das klingt jetzt gemein. Aber also in die Hamburger Großwerbemetropole, das war dann schon irgendwie das Ziel. Und dafür war die Texterschmiede oder jetzt Hamburgs,
wer heißt School of Ideas? School of Ideas.
School of Ideas. War natürlich ein tolles Tor, um da in diese Welt reinzukommen.
Bringt dir das eigentlich heute noch was?
Gute Frage. Also ich denke, dass es einem auf jeden Fall schon viel gebracht hatte. So, erstens mal wird man ja geschult, Ideen sich auszudenken auf verschiedenste Probleme. Das ist so etwas, was einem im richtigen Leben und auch sonst eigentlich immer mal irgendwie wieder hilft, finde ich. Dieses wirklich tagtäglich verschiedenste Ideen, verschiedene Wege zu suchen, um eine Lösung irgendwie, also ein Problem zu lösen.
Ja.
Das ist eigentlich so was, was ich nicht missen möchte. Und ich glaube, was einem wirklich auch noch was gebracht hat, das haben wir bei uns in der Anfangsphase gemerkt, du hast ja, wenn du dann mal zu einer Idee mal irgendwie an Leute rantrittst, hast du ja auch immer Leute, die so reagieren und hast Leute, die anders reagieren. Also selbst in der Agentur, wenn du als Junior eine gute Idee hattest, so, ne, weißt du ja auch noch, wie es war, dann ist es nicht so gewesen, dass deine gute Idee einfach überall so durchrutscht oder dass sie so komplett bei allen auch richtig gut ankommt, so, ne? Aus verschiedensten Gründen.
Vielleicht, vor allem,
vielleicht war sie auch nicht gut, manchmal war sie auch nicht gut, weil man noch nicht ganz so objektiv war.
Ja, vor allem habe ich, also ich jetzt vor allem mal gelernt, dass sich niemand anderes außer einem selbst um die eigene Idee kümmert.
Ja.
Also das war der große Trugschluss bei mir als Junior.
Ja.
Weil ich immer dachte, hey, ich habe doch jetzt hier eine mega Idee gehabt, warum setzen die hier keiner um?
Ja,
ja, weil es nicht seine Idee war, sondern meine.
Ja.
Und entweder ich trage die jetzt ins Ziel oder nicht.
Mhm.
Das war das, so ist es ja, glaube ich.
Ja, das ist auch manchmal echt, also das finde ich im Nachhinein, finde ich das auch manchmal noch ein bisschen schade, was dann in der Agentur auch zum Teil passiert. Also das ist, man ist ja nicht so, dass jeder CD absolut objektiv ist und auch immer nur, oder jeder Senior sehr objektiv sein kann in der Auswahl von Ideen, gerade von Leuten, die unter ihm arbeiten oder ihm zuarbeiten. Weil dieses, eine eigene Idee hat ja auf jeden immer noch eine Faszination.
Ja, klar, weil es die eigene Idee ist.
Weil es die eigene Idee ist.
Also es ist ja so billig.
Ja.
Klar.
Und das war auch so ein Learning. Deswegen muss man für seine eigenen Ideen auch mal ab und zu vielleicht einen Gegenwind ein bisschen aushalten oder versuchen, so objektiv wie möglich zu sein, was die Beurteilung der Idee angeht, aber auch doch nicht jedes Gegenwort dann irgendwie anzunehmen. Ne?
Ja.
Also das bringt es einem, glaube ich, auch, weil du stößt ja immer auf Gegenwind, wenn du mit irgendwas losgehst.
Aber was war jetzt eigentlich der Hauptgrund, das da rauszugehen? Und jetzt, also ich meine, man kann sich ja jetzt mal irgendwas anderes mal ausprobieren, aber so eine Konditorei machst du ja nicht mal eben so nebenbei. Also da kaufst du jetzt mindestens mal einen Backofen. Also ich wollte das, Muss ich gleich auch nochmal nachfragen, wie man das eigentlich genau macht. Aber die, aber
ja, also warum? Am Anfang, warum? Ja, es war schon hauptsächlich war es so eine Neugierde, sowas mal zu machen und umzusetzen. Also
von vorne bis hinten einfach. Mhm. Eine Idee von.
Und es war auch natürlich immer ein Stück weit auch so dieses Bedürfnis, so weißt du, klingt jetzt bescheuert, aber so mal was. Wer schafft es, Echtes wieder irgendwie so zu haben, so in der Hand zu haben, ne, was zu machen? Ein bisschen hat es wahrscheinlich auch reingespielt. Es klingt zwar total abgedroschen, aber.
Es klingt überhaupt nicht abgedroschen, das ist genau so. Also, es geht mir zumindest persönlich, kann ich das total nachvollziehen. Nach 10 Jahren Werbung, da freust du dich darüber, wenn mal eine Idee ein bisschen länger existiert als 2 Wochen. Mhm. Also, als so ein typischer Kampagnenzeitraum. Weil da reißt du dir ein Jahr lang den Hintern auf. Und dann hängen da 2 Wochen lang die Plakate, meinetwegen in ganz Deutschland, interessiert aber, wenn man ehrlich ist, auch eher wenige Menschen. Und dann ist es vor allem weg, komplett, für immer. Mhm. Und da kann ich das absolut nachvollziehen, wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt mal was schaffen, was mal länger als 2 Wochen existiert. Und euch gibt es ja jetzt wie lange? 8 Jahre?
6. Jahr sind
wir. 6? Okay, ja.
Ja.
Ja, das ist ja auch krass.
Also wenn man so ganz vorne mit anfängt. So, wo wir halt erst dann diese Fläche zugemietet haben und ganz im Kleinen angefangen haben und das mal ausprobiert haben, wie man das so professionell umsetzen könnte. Aber ja, stimmt. Also es war wahrscheinlich auch, rückblickend war das auch so eine Sache, die uns da so ein bisschen angetrieben hat.
Und warum dann Makarons?
Ehrlich gesagt, also ich persönlich fand die schon immer richtig gut. In der Schweiz ist das ja auch ein bisschen was anderes, weil die da gerade im Raum, Großraum Zürich gibt es halt Macarons von so einer großen Firma, darf ich die jetzt nennen? Ja, bestimmt, ne?
Von ich bin ja nicht, ich bin nicht für den Öffentlich-Rechtlichen.
Stimmt. Und die, ja, die sind da so sehr bekannt. Das ist auch noch weiter verbreitet, so da werden... wird das öfters mal anstelle von Blumen auch verschenkt und überhaupt die Patisserie-Kultur ist da vielleicht ein Ticken feiner, so in der Schweiz wie auch in Frankreich, würde ich sagen. Und ja, da haben wir auch ein bisschen eine Lücke gesehen, so eine Lücke, die vielleicht noch gefüllt werden kann, weil ja, es hat sich auch rückblickend so als richtig erwiesen. Also wir haben natürlich am Anfang noch mehr Leute gehabt, die auch in den Laden reinkommen sind, die Macarons so gar nicht kannten. Und das hat sich in den 6 Jahren der Zeit, wie wir das machen, hat sich das schon nochmal deutlich verändert.
Ja, wobei ihr, als ihr gestartet, weil ich erinnere mich da ganz dunkel dran, gab es ja dann einige Start-ups, also ich weiß gar nicht, ob man sowas dann überhaupt Start-up nennen kann, aber da gab es ja einige Gründungen mit Macarons. Und ich glaube, da überlebt jetzt, hat jetzt auch nicht jeder überlebt, ne?
Ja. Also es gibt immer mal wieder vielleicht, genau, es wurde zu der Zeit auch dann so als der Trend immer so bezeichnet auch ein bisschen. Davor waren es die Cupcakes und danach irgendwann die Macarons so und die sind dann in jeder, ja, trendy Zeitschrift wurde einmal so ein rudimentäres Rezept dafür irgendwie abgedruckt. Aber wenn man das halt so in anderen Ländern beobachtet, war uns schon immer klar, dass Macarons jetzt genauso wie Pralinen halt einfach ein Teil aus der Patisserie sind, die durchaus Bestand haben und nicht nur als Trendprodukt oder so Trendgebäck irgendwie dann irgendwann
wieder
vorbei sein werden.
Aber das hätte jetzt für eine Gründung gereicht? So, ich fand die gut?
Nee, glaube nicht. Also es hat dann schon auch, ehrlich gesagt, Sibylle gebraucht, die gesagt hat, lasst uns das mal machen. Also ich habe dieses gar nicht, diese Lücke oder diesen möglichen Bedarf auch so gar nicht richtig erkannt. Für mich war das einfach immer eine Sache, die es in der Schweiz eh schon gibt und die jeder kennt. Dass wir das jetzt in Hamburg oder gerade im deutschen Markt noch da eine gute Nische für ist, das war dann die Idee von Sibylle tatsächlich.
Wie macht man das eigentlich? Wie war die Gründung? Also wie fängt man da eigentlich an? Weißt du so noch?
Ja, ich versuche gerade ganz vorne anzufangen. Ich denke, also erstmal kann man sich natürlich sehr gut informieren. Also dafür gibt es ja das Internet. Kann man schon mal richtig viel auch rausfinden.
Da kommt was, wenn man sagt, wie gründe ich eine Konditorei?
Ja, da gibt es dann immer schon mal jemand, der mindestens schon mal ein Buch drüber geschrieben hat. Aber was uns auch immer sehr geholfen hat, war wirklich auch einfach mal direkt bei den zuständigen Ämtern anzurufen. Würde ich auch wirklich jedem empfehlen.
Das kommt, glaube ich, wirklich sehr überraschend.
Ja, das ist aber so, wenn du dann so einen Beamten hast, der zum Beispiel dann für, ja, reden wir mal vom Gesundheitsamt zum Beispiel. Ja, und wenn du bei denen nachfragst und einfach mal fragst, was sie überhaupt fordern, wie sie dir, die helfen dir tatsächlich. Also es ist auch nicht so, dass sie einem nur zur Kontrolle kommen, und es ist auch von den Ämtern so gedacht, dass sie einem vorab schon informieren. Also ich würde sagen, offen auf die Leute zugehen, das hat bei uns immer gut funktioniert mit den Hamburger Ämtern. Einfach den Leuten auch dann damit ja auch ein Stück weit das Gefühl, also nicht nur das Gefühl geben, sondern aber auch ihre Aufgabe damit ja auch wertschätzen.
Ne? Aber der Hamburger auch, glaube ich, ganz fit ist. Ne? Also ich glaube, gefühlt ist so Hamburg-Gründer, ich fand es jetzt auch nicht schlecht.
Ja?
Ja, rückblickend betrachtet.
Ja, kann gut sein.
Also die haben viel so Unterstützendes. Kriegst du ja dieses Gutscheinheft, wo du dir dann irgendwie so eine Steuerberatungs-Rundum-Packung geben darfst und hier so ein Hygiene-Coaching und wie das alles so heißt. Also das, also für Gastro jetzt.
Ja.
Und das fand ich eigentlich auch schon ganz gut gemacht.
Ja, also ich fand auch. Also es ist eigentlich...
Weil man ja immer eher an die negativen Dinge...
Genau, also ich würde auch mal sagen, keine Angst vor den Beamten, so die da sitzen.
Die haben ja auch weniger Arbeit, wenn du erfolgreich bist.
Ja, und die haben auch, also die kontrollieren auch lieber eine Stätte, die schon alles drin hat, als dass sie dir dann kurz nach Eröffnung sagen müssen, ja, da fehlt noch ein Waschbecken und das musst du jetzt aber noch einbauen und jetzt müssen wir so lange zumachen. Also die wollen dir ja auch keine Steine in den Weg legen. Ist tatsächlich so.
Ja, aber genau solche Dinge. Also, und dann kriegst du so eine Liste mit hier ein Backofen, da ein Waschbecken, hier so folgendermaßen muss die Backstube sein.
Ja, im Grunde genommen ja. Da gibt es so ein paar Parameter oder so ein paar Sachen, die Punkte, die müssen erfüllt sein. Wir haben es natürlich auch immer so ein bisschen streberhaft. Wir haben natürlich auch immer, dank Sibylle, haben wir uns dann einmal so eine kleine Grafik gemacht, wo wir das schon einmal eingebaut rübergeschickt haben und so. Jo. Also das sind so Sachen, die einem aus der Werbung dann auch immer wieder mal helfen, würde ich sagen. Wenn man wenigstens mal einmal eine einigermaßen schicke Präsentation zum Beispiel für den Vermieter machen kann.
Ja, und dann, also habt ihr schon zwei Locations gehabt. Ihr habt ja einmal die da im Sutterer gehabt. Mhm. Habt ihr losgebacken, hattet ihr vor allem Versand?
Genau, also war es ursprünglich auch geplant gewesen. Ja, noch vielleicht so als Tipp, also man sollte sich von Anfang an vielleicht nicht zu stark immer festlegen, auf wie man was macht, sondern man merkt dann ja auch, wenn man es mal macht, was funktioniert und was nicht. Und man sollte sich immer auf das konzentrieren, was funktioniert und das wir versuchen auszubauen. Also das war auch so eine von unseren Learnings. Wir hatten am Anfang gedacht, ja gut, wir mieten uns diese Kellerbackstube an und machen dann erstmal ganz viel online. Und dann hat erstmal online eigentlich nicht so richtig funktioniert. Stattdessen sind uns die Leute komischerweise immer reingelatscht in den Laden und wollten was kaufen, wo wir gar nicht so mit gerechnet haben, aber
Stimmt, sie hatte doch gar nicht so wirklich einen Verkaufsbereich.
Nee, dann haben wir irgendwann angefangen, da vorne haben wir so einen kleinen Tresen reingebastelt. Und die Leute sind nur trotzdem, haben uns irgendwie gefunden. Manchmal haben sie noch angerufen und gesagt, ich bin hier an der Ecke, wo ist das denn jetzt? Und dann immer so, ja, dann gucken Sie mal runter. Da unten sind wir. Ja, so hat das dann aber eigentlich wahnsinnig gut funktioniert. Also, was heißt... Für unsere
das spricht aber auch extrem fürs Produkt. Ne? Also wenn Kunden anrufen und sagen, wo seid ihr denn? Also das ist ja das Maximallevel, was du erreichen kannst, glaube ich, als Einzelhändler, oder?
Ja, also erstens ist natürlich bei Macarons war es schon immer so, dass viele Leute sie wirklich sehr lieben oder auch weite Wege für in Kauf nehmen tatsächlich. Also wir haben ja auch heute noch Kundschaften, die aus dem ganzen Großbereich Hamburg bis zu uns fahren. Nur um Macarons zu kaufen. Also das ist natürlich schon noch ein Vorteil, sage ich mal.
Nerds.
Weil es uns, ja, ein bisschen schon. Aber positiv. sind halt wirklich Leute, die auch Essen auch wahnsinnig schätzen. So, ne? Und auch gerade so dieses Feine, was ja in Macarons nochmal da ist. Ja, aber eben so, um nochmal zurückzukommen, also was die Kanäle betrifft, waren wir eigentlich immer relativ offen dann schlussendlich und wir haben dann einfach uns auf mehrere Kanäle konzentriert, was jetzt auch heute noch eins unserer unseres Erfolgsrezepts war, so, weil wir halt auch der Kuchen sich aus mehreren Kanälen zusammensetzt. So.
Er macht jetzt Laden und online halt.
Oder ja, also wir haben natürlich den Laden, dann hat sich dieser Markt mit Hochzeiten auch mal irgendwann, ja auch über Umwege sind wir dann mal auf eine Hochzeitsmesse eingeladen worden und haben da auch erst nicht so mit gerechnet, aber das war dann auch im ersten Jahr.
Wie wird man denn über Umwege auf eine Hochzeitsmesse
eingeladen? Über eine Bekannte. Ich habe
über Umwege auf eine Hochzeitsmesse eingeladen.
Ja, das ist, weil deine Jungfrau-Matt-Freunde geheiratet haben und die hatten eine Wedding-Plannerin, die eine Hochzeitsmesse organisiert hat.
So war das. Mhm. Ja, siehst du? Ja, da kommen dann über Facebook die ersten, ist eine Wedding-Plannerin dann auf uns zugekommen und die wiederum hat eine Hochzeitsmesse organisiert, zum ersten Mal.
Okay.
Ja, so kam das. Und dann hatten wir unsere ersten Hochzeitskunden, wo wir ja dann auch in so einem Markt noch ein bisschen so ein, ja wieder so ein Nischenmarkt, ja, aber ein sehr
profitabler,
guter Markt, auch ein, ja, sag ich mal, einer, der Jahr für Jahr irgendwie, viele Leute leben in der Hochzeitsbranche ganz gut. Also man kann, wir haben unseren kleinen Teil da auch noch mit reingeben können. Wir machen natürlich nur die Macarons. Das ist so ein kleiner Teil an der ganzen Hochzeit, aber auch, ja.
Also so, glaube ich, gerade dankbar, nur ein kleiner Teil einer großen Hochzeit zu sein. Ich fände, glaube ich, Wedding Planning wäre so, das wäre so ein Albtraumjob.
kommt glaube ich, drauf an. Ne? Also,
für mich persönlich.
Ja, gut.
Ich würde, glaube ich, auch keiner buchen.
Ich sehe dich jetzt. Aber das war auch wieder so eine Sache, die dann so passiert ist, ehrlich gesagt. Und wir haben natürlich jetzt auch noch den Vorteil, dass wir auch, oder sagen wir mal, das große Glück, dass wir auch viel für Firmen machen dürfen, wo jetzt größere Firmen und Marken auch Macarons bei uns bestellen, weil wir ja auch die Möglichkeit haben, die mit wiederum mit Logos zu bedrucken und stark zu individualisieren, weil wir halt auch wirklich alles auf Bestellung machen können und deswegen auch auf Farben.
Wie kamt ihr eigentlich auf diesen Drucker? Also auf diesen, also wo ich gar nicht auf die Idee komme, dass man Macarons, also es ein Gerät gibt, um Macarons zu bedrucken.
Eigentlich ist es ja ein Gerät, um Torten zu bedrucken. Aber man kann natürlich auch kleinere, kleinteiligere Sachen damit bedrucken. Also gerade jetzt auch Schoko-Sachen werden ja schon seit geraumer Zeit ganz gut bedruckt. Also Pralinen mit Aufdrucken und Fotos, das hat es schon Jahre davor eigentlich schon gegeben. Es ist natürlich nur so, bei Macarons, die sind nicht ganz so eben und so glatt wie eine Schokoladenpraline, die du so in der Form ausgießt. Da muss man das noch ein bisschen mehr justieren. Oder halt auch sehr genau arbeiten beim Macarons machen.
Hört, hört. Es wäre eigentlich jetzt die nächste, passend zur nächsten Frage, wie sieht eigentlich jetzt dein Tag aus? So der übliche.
Ja, ich muss sagen, es hat sich auch wieder doch anders entwickelt, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben, weil wir ja eben dann auch die Lust hatten, dann mal was ganz anderes zu machen. War übrigens auch ein Learning, dann, nachdem wir jahrelang immer nur gesessen haben auf irgendwelchen Bürostühlen, dann mal Tage stehen zu verbringen, unter Umständen nach vorne gebeugt den ganzen Tag. Das war am Anfang wirklich sehr anstrengend. Also da hat man wieder gemerkt, dass da ganz andere Muskelpartien beansprucht werden. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir jetzt nach ein paar Jahren uns natürlich auch schon tolle Unterstützung geholt haben in die Backstube rein.
Wann war das eigentlich?
Also wir haben,
wie lange habt ihr das alleine gemacht?
Wir hatten das bestimmt ein paar Monate alleine gemacht. Oder sogar ein ganzes Jahr. Länger. Als wir dann die erste Mitarbeiterin hatten, so, das war schon Ja, das war auf jeden Fall einschneidend. So, die erste Mitarbeiterin wird auch immer die erste Mitarbeiterin bleiben. Wir sind jetzt noch ja, freundschaftlich verbunden. Sie versucht uns auch immer mal wieder. Aber das war schon so ein Ding, weil wir, das, vorher war das unser Baby und dann so die erste Mitarbeiterin mit reinholen, die ersten Kompetenzen abgeben, so, weißt du, das ist einfach, ist wirklich so, als hätte man sein eigenes Baby, was man dann so ein bisschen in die Hände von jemand anderen legt. Und so ist es jetzt weiter gewachsen. Jetzt, heute haben wir das so, dass wir, wenn alle da sind und alle, sag ich mal, niemand im Urlaub ist jetzt zum Beispiel, dann ist unser Alltag eigentlich so, dass wir morgens kommen und ehrlich nur noch so nicht mehr richtig backen, aber wieder hauptsächlich im Büro sitzen tatsächlich. Was die ersten Wochen auch wieder zu Rückenschmerzen geführt hat. War wieder der Weg zurück. Musste wieder den ganzen Tag sitzen.
Backt ihr jetzt gar nicht mehr?
Also wir backen wirklich dann, wenn jetzt jemand im Urlaub ist aus der Backstube, vielleicht so 3 Monate im Jahr müssen wir jetzt noch in der Backstube richtig, sind wir noch mit richtig involviert und an mehreren Tagen, wo es halt einfach brennt und wo richtig viel los ist. Ja, also momentan fällt es einem eher, ist es dann eher so, dass wir mal am Tresen aushelfen müssen. Gerade an Tagen, wo es dann richtig brummt, so, ist da eher der Engpass, dass wir dann am Tresen mit involviert sind, direkt im Verkauf.
Mhm. Was nervt denn eigentlich am meisten? So am eigenen Laden. Oder nervt überhaupt irgendwas?
Also an guten Tagen nervt gar nichts. Im Gegenteil, da macht es einfach nur Spaß. Es ist natürlich ein anderer Rhythmus so ein bisschen. Also wir sehen uns manchmal ein bisschen an diesen typischen Montag zu Freitag Woche vielleicht zurück. So. Weil wir jetzt dann doch, wenn man sich treffen will, wenn man ausgehen will, dann die meisten gehen Samstagabend aus. Und wenn wir Samstagabend ausgehen, haben wir gerade so die Woche hinter uns und auch noch den Samstag geschafft, der immer der anstrengendste Tag der Woche ist. Dafür haben wir dann Montag frei. Also wir haben jetzt schon versucht, es war uns immer ja, ein Anliegen, dass wir diese 5 Tage plus 2 Tage frei beibehalten. Und weil sonst kannst du in der Gastro ja auch gerne mal eine 7-Tage-Woche schieben, wenn du deinen Laden auch 7 Tage auf hast. Ja. Davon haben wir ein bisschen abgesehen, obwohl es wahrscheinlich noch ein paar Euros mehr geben würde, aber wir wollen halt uns und unsere Mitarbeiter tatsächlich auch diese 2 Tage Freiraum dann auch.
Aber ihr könntet ja theoretisch auch Schicht machen, ne? Also dass da jetzt jemand ist und ihr nicht. Theoretisch.
Könnten wir, aber es ist so, selbst wenn du da nicht bist, schwierig abzuschalten. Wir merken das auch in unseren Urlauben. Wir haben jetzt immer noch 2 Wochen, die Betriebsurlaub sind, wo der Laden wirklich komplett zu ist. Ist auch eigentlich ein Luxus, weil es unter anderem sehr teuer ist, das komplette Ding einfach auf 0 runterzufahren und 2 Wochen ganz zuzumachen. Die Gehälter laufen ja weiter und die Miete und so weiter. Aber es ist trotzdem immer, sind immer noch die 2 entspanntesten Wochen im Jahr für uns.
Ja, aber würdet ihr das jetzt trotzdem nochmal machen?
Also ich würde es nicht missen wollen, auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist doch gut.
Ich bin einfach, ich würde mal sagen, ich bin immer so von uns beiden auch absolut der Ungeduldigere von beiden. Ich habe immer gedacht, wenn Leute mir gesagt haben, ja, ich habe jetzt also bei Startups, da muss mindestens 5 Jahre dauern, bis sich das so entwickelt hat, dass es nachher passt oder dass ja. In so einem normales Leben reinpasst. Ja. Ich habe immer gedacht, das passiert schon nach 2 Jahren, aber es hat auch wirklich 5 Jahre gedauert.
Mhm. Also es hat auch mal einer aus einem anderen sehr guten Restaurant hier, der hat mir mal erzählt, die gab es schon 3 Jahre, da ist da kein Mensch reingegangen. Mhm. Und dann plötzlich so hat es so Klick gemacht und plötzlich war die Bude rappelvoll. So, weil und alle fragen so, hey, toll, wann habt ihr denn aufgemacht? Ja, vor 3 Jahren.
Aber das ist herrlich, weil das ist auch so ein, da regst du dich am Anfang mega auf, wenn da hast du irgendwie schon ein halbes Jahr auf, ne? Und da kommt da jemand und sagt, wann habt ihr denn auf? Seid ihr jetzt neu? Und dann regst du dich eigentlich schon auf, wenn du denkst, seit 6 Monaten haben wir auf. Aber ja, das passiert uns auch jetzt noch. Jetzt, wo wir schon 4 Jahre den Laden da haben, kommen immer noch ab und zu mal Leute rein und sagen, seid ihr neu?
Und dann, ja, das ist aber der Klassiker. Man überschätzt ja konsequent das Interesse anderer Menschen an einem selbst.
Ja.
Also das ist ja, und so interessant ist man ja immer nicht,
nee,
wie man denkt.
Und wenn man sich selber mal dabei beobachtet, wenn man selber durch eine Straße geht, gut, ich bin jetzt extrem interessiert an, was so in Ladenzeilen passiert und wie sich das verändert, was Neues aufmacht, mir fällt das alles auf. Aber ich glaube, wenn du nicht so Interesse für hast, dann läufst du auch mal gut und gerne 4 Jahre lang auf der anderen Straßenseite durch und entdeckst dann plötzlich einen Laden, den es auf der anderen Straßenseite schon ewig gibt.
Ja, klar. Es gibt da lustigerweise da auch, muss ich auch immer, fällt mir dann immer so aus der Technik-App-Sicht ja auch immer auf, es gibt ja immer so Prinz und diese ganzen Sachen, diese Hey, neu in Hamburg und so, aber es ist so, es ist einfach so lustlos aufgemacht immer, also da, wo ich mich dann immer wundere, warum macht sowas Google eigentlich nicht? Also wenn ich da, mich da irgendwie, übrigens, es hat ein neues, hier übrigens neu in deiner Ecke, wäre ein leichtes, das anzeigen zu lassen, wenn da ein Laden sich neu anmeldet, aber das gibt es irgendwie auch nicht.
Stimmt.
Fand ich immer irgendwie so. Ja. Hat jetzt gar nichts damit zu tun.
Aber stimmt.
Aber wie hat das eigentlich bei euch, jetzt müsst ihr jetzt nicht drauf anhören, wenn du keinen Bock hast oder rausschneiden oder sonst was, aber mich würde mal interessieren, wie das euch eigentlich verändert hat, weil ihr macht das Ding ja als Paar.
Ja.
Also war das jetzt schwierig, gut, kompliziert, eher hilfreich, so mittel. Da wird überall gelacht.
Ja, da wird erstmal gelacht, ne? So leicht panisch.
Ich gehe. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Also ich würde mal sagen, es ist schon auch eine Probe. Ne? Weil es gibt natürlich immer Phasen, die dann sehr intensiv sind. Gerade die Anfangsphase macht schon was mit einem, wenn man erstens mal hat man eine andere Verantwortung bei einem eigenen Projekt. Das ist was anderes, als wenn du schön in ein Geschäft reingehst, wo du ja nicht mit drin hängst, weder finanziell noch sonst was. Ja, es ist schon, gab auch Phasen, wo wir uns schon auch wo wir uns auch ein bisschen gerieben haben, so, ne? Gelinde gesagt. Aber wiederum gibt es natürlich auch wahnsinnige Freiheiten, die sich so draus die das auch bietet. Also ich denke mir immer, wie wäre es gewesen, wir hätten beide unsere Überstundenschichten in den unterschiedlichen Agenturen geschoben. So, dann ist es auch schwierig, eine Beziehung am Leben zu halten, ne? Weil du siehst dich dann auch relativ selten. Jetzt war es so, wir hatten beide dann Verständnis für, wenn wir Überstunden gemacht haben, wir haben sie auch zusammen machen müssen. Wir haben beide auch die Dringlichkeit dahinter so natürlich gesehen. Ansonsten, wie willst du deinem Partner erklären, dass es ganz wahnsinnig wichtig ist, für den einen Brotaufstrich da jetzt nochmal eine Extra-Kampagne auszudenken, weil sie die andere so doof fanden und du musst jetzt die Nacht durchmachen?
Ja, das kannst du keinem vermitteln.
Nee.
Das ist ja auch komplett Spaß. Da
also gibt es ja auch eigentlich keine richtigen Argumente für. Aber da wussten wir eigentlich immer schon, wofür wir es machen.
Ja, aber wobei ich es da, glaube ich, gefühlt immer einfacher fand. Also auch so Christine, also meine Frau ist ja auch Texterin, die, wo da ist, finde ich es aber gar nicht so eine Leistung für die Beziehung, weil man sich ja nicht sieht. Der andere muss ja nur akzeptieren, dass der andere nicht da ist.
Gut.
Das ja. ist ja eine viel schwächere Leistung als Paar, als wenn man dauernd aufeinander hängt. Wäre jetzt so meine Angst. So. Wobei Angst jetzt sehr negativ ist.
Ja, also.
Aber ich meine, wenn man die ganze Zeit, also man ist privat und beruflich die ganze Zeit aufeinander, ist das jetzt.
Ja. Also womit wir mal angefangen haben, dann ist, dass wir, wenn wir zu Hause sind, weil es läuft ja alles weiter, dann bist du dann zu Hause und denkst noch an dies und das und willst noch das besprechen und so, dass wir uns dann selbst mal irgendwann gesagt haben, ja, so jetzt sind wir zu Hause, jetzt ist Feierabend, ne? Jetzt hören wir auf und wir können über alles reden, aber nicht mehr über die makrönischen Geschichte. Das hat auch geholfen, So. Auch wenn man es natürlich nie ganz abstellen kann. Weil du bist ja
das ist ja auch okay. Also wenn du merkst, der eine ist mit seinem Kopf sowieso nicht da, dann ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ein weiterer Arbeitstag im Freien.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, gut.
Ja, das hat uns wirklich geholfen. Weil am Anfang wäre das fast ein bisschen so eskaliert. Wobei zwar die Anfangsphase war eigentlich noch relativ entspannt. Es gab so eine Zwischenphase, die war so ein bisschen schwierig. Auch weil ich, glaube ich, mein Nervenkostüm war schon so ein bisschen runtergefahren.
Was würdest du eigentlich Leuten raten, die mit dem Gedanken spielen, auch eine Konditorei oder Gastro aufzumachen? Also gibt ja jetzt, also gerade in der Werbung gibt es ja jetzt wirklich wahrlich wenige, die diesen Gedanken nicht schon mindestens irgendwann mal hatten.
Mhm.
Also das ist ja der Lieblingsaussteigergedanke von allen, glaube ich. Ich mache irgendwas mit Gastro.
Ja.
Oder ich schreibe ein Buch, das ist, glaube ich, das sind die beiden Optionen. Aber die.
Ja.
Was wäre so der Rat? So, mach mal? Oder was sollte man lesen, tun, machen?
Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall für das Produkt, was man dann wiederum macht, sollte man auf jeden Fall eine Passion haben. So. Und mit einer Passion meine ich nicht, wenn man sagt, ich mache jetzt einen Burgerladen auf, sich zu denken, ja, es reicht jetzt, wenn ich mir einen Koch hole und der macht dann das alles. Sondern ich glaube, es hilft tatsächlich, wenn du selber weißt, wie dein Produkt schmecken und sein soll und wenn du es auch selber kannst. Weil das hat uns immer geholfen, hat uns jetzt auch im Nachhinein geholfen, da, um dieses, ja, sprich Qualitätsmanagement, um das Niveau so hoch zu halten, wie wir es auch mal angesetzt hatten, dass wenn du dann Leute einarbeitest und ihnen sagst, wie du es zu machen hast, wenn du jetzt als Branchenfremder anfängst, irgendwie ein Restaurant aufzumachen, man muss jetzt nicht alles selber können, aber ich glaube, es hilft, wenn du dich so weit reinkniest, dass du es auch bewerten kannst. Mit den Leuten, die du danach anstellst. Ne?
Aber was hat dann zum Beispiel ihr habt ja dann irgendwann mal ja den Konditormeister da eingestellt.
Ja.
Und wie war das eigentlich? Weil der war ja eigentlich fachlicher dann über dir oder euch, oder?
Also rein, was die Erfahrung angeht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also was bei uns vielleicht noch ein bisschen anders ist, es ist doch ein spezielles Produkt, so Macarons. Backt man dann auch nicht in jeder Konditorei. Also wir hatten dann in gewisser Sicht schon auch eine sehr spezifische Erfahrung, so nur auf Macarons, aber wir hatten da wirklich viel Erfahrung, was hat sich dann doch gezeigt. Aber am Anfang wussten wir das auch nicht. Also es war uns nicht so, vieles haben wir auch ein bisschen intuitiv gemacht oder Try and Error. Also wir haben halt auch wirklich fast jeden Fall mal gehabt, was mit Macarons so schief gehen kann. Daher, das ist halt auch schon so ein Vorteil gewesen. Also er hatte das immer, oder alle, die jetzt bei uns angefangen haben, haben unser Wissen oder uns so in dem, was wir über Macarons wissen und wie wir sie selber machen, das haben die schon immer anerkannt. Und haben uns auch ernst genommen, wenn wir ihnen dann mal gesagt haben, das gehört aber lieber so oder lasst uns das mal in die Richtung mal probieren. So. Das hilft ja.
Oh, das zeichnet euch aber dann aber auch wirklich tatsächlich dann fachlich sehr aus, ne? Also wenn da so ein Meister kommt und der...
Ja, also wir haben uns schon richtig reingekniet, muss man sagen. Also wir haben es uns schon richtig gegeben. Wir haben viel probiert und viel gemacht, also...
Ja, ja, krass.
Aber im Nachhinein hat sich das ausgezahlt. Aber ich will es nur sagen, weil man hört ja auch mal Leuten, die einen Laden aufmachen und die haben dann halt ihre Leute, die sagen sich dann, ja gut, ich kümmere mich ums Marketing und ich kümmere mich vielleicht noch ein bisschen um Werbung und so und Marketing-Werbung.
Was würdest du eigentlich denen, die da jetzt gerade ihren Abschluss machen, was würdest du denen da eigentlich jetzt mitgeben? Also wo es jetzt gar nicht so richtig ich bin sicher, da gibt es vielleicht ein oder zwei, die träumen nicht direkt von einer eigenen Konditorei. Mhm. Aber was wäre so dein Rückblick mit Tat? Ich glaube, das ist ja jetzt fast 15 Jahre her.
Verrückt, ne?
Krass, ne? Ich fand es auch irre, als ich jetzt nachgerechnet habe. Was würdest du denen noch da mitgeben?
Ja, ich meine, es ist ja so, was ich im Nachhinein denke, was mir sehr geholfen hat, ist überhaupt dieses Ideen bewerten, Ideen entwickeln, dass man da wirklich so, man wird ja drin geschult und es ist ja auch irgendwo eine Gabe, dass man sich Sachen ausdenken kann. So, das muss, ich finde, das sollte man, dem sollte man sich bewusst sein, also wenn man in der Schule angenommen wird, dann hat man da auf jeden Fall Talent für. Und das sollte man, dem sollte man sich bewusst sein, dass man Ideen, die Gabe hat, Ideen auszudenken. Und nicht nur jetzt, sage ich mal, das muss ja nicht nur sein, dass du dir Sachen für die Agenturen ausdenkst. Also oft ist es zwar so, du bist im Agenturalltag, gehst du ja so an deine Grenzen mit dem, was dein Hirn so leisten kann an einem Tag, dass du am Abend dann nicht mehr dir noch 10.000 Ideen für dich selber ausdenkst.
Ja, ja.
Aber
das ist schon.
Aber das wäre vielleicht mal eine Sache, dass wenn man mal, das, was ich jetzt sagen würde, hätte ich vielleicht noch schon früher machen sollen. Sag mal, jede 20. Idee denkst du dir mal für dich selbst aus. So als.
Das ist doch mal ein Lebensrat. Ja. Das hab ich ja sogar als, lustigerweise, was Ähnliches als Zitat in Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Habe ich das ja auch drin. Also man ist ja kreativer,
ja.
Dir fällt schon was ein. Mhm. Und eins dieser Probleme, die man sich täglich für hier Brotaufstriche ausdenkt, den könnte man ja auch mal für sich selber machen. Das ist echt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Tipp.
Also da hätte ich auch, sage ich mal, früher schon mich noch mehr um... Und das muss nicht nur für dich selbst sein. Ne? Es kann ja auch für Probleme, die du so in deinem Umfeld siehst oder in der Gesellschaft, meinetwegen, ne?
Ja, bei einer gewissen auch. Naivität, da macht man viel auf eine gute Art mit kaputt.
Ja, und auch so, dass man da nicht so festgefahren ist, ne? Wenn man sich so Sachen dann anzieht, ist ja nicht dann so, nur weil man das in der Branche so, das so üblich ist, ist ja in jeder Branche ist irgendwas üblich. Es ist gut, wenn man da weiß, wie die Branche vielleicht tickt, aber man muss sich ja nicht dran halten, ne?
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Bis nächste Woche.